SRF 3.
Schienensuizide belasten nebst den Angehörigen auch SBB-Mitarbeiter. Jetzt verstärkt die Bahn ihre Bemühungen in der Prävention. Nordkoreas Atomtest schreckt die Weltgemeinschaft auf. Doch ohne ein Umdenken in China werden Sanktionen weiterhin nichts nützen. 5 Sterne verglühen in der italienischen Hauptstadt Rom. Die Protestpartei Cinque Stelle demontiert sich nach dem Wahlgewinn selbst. Der Herbst verkleidet sich weiterhin als Sommer. Heute und morgen ist es sonnig und 27 Grad warm. In den Bergen morgen Lokalschauer. Studio ist Isabel Meissen. Ein neuer Fahrplan, zu großer Schienenverschleiß, zu wenig Lokführer. Nein, nichts davon war an der Medienkonferenz der SBB heute Morgen im Fokus, sondern das eher ungewohnte Thema Suizidprävention. Viele lebensmüde Menschen werfen sich vor den Zug, 112 im Schnitt jedes Jahr in der Schweiz, und die Tendenz ist steigend. Daher ist die SBB mit ihren Angestellten von der Thematik tangiert. Sie beteiligt sich nun an einer breit angelegten Kampagne des Kantons Zürich, die Suizide verhindern helfen soll. Christoph Brunner.
Es geht darum, über Selbstmordgedanken zu sprechen, sagt der Zürcher Regierungsrat Thomas Heiniger. Seine Gesundheitsdirektion hat die Kampagne angestoßen.
Das Umfeld, Angehörige, Verwandte, Freunde, Lehrer, Lehrerinnen, Therapeuten, Therapeuten, die merken, dass sich sowas im Kopf eines Betroffenen trägt, die sollen das ansprechen. Man muss das Thema enttabuisieren, man soll darüber sprechen dürfen.
Die Kampagne «Reden kann retten» startet heute, in erster Linie online. Webbanner sollen die Suizidgefährdeten auf die Kampagnen-Website holen, wenn sie sich online über das Thema informieren. Die SBB beteiligt sich, weil ein Großteil der Selbstmorde in der Schweiz auf dem Schienennetz geschieht. Die SBB habe deshalb schon vor 4 Jahren begonnen, mit verschiedenen Massnahmen das Thema aktiv anzugehen, sagt SBB-Kommunikationsleiterin Katrin Amacker.
Wir haben vor allem Schulungsmaßnahmen getroffen bei Menschen, die vor Ort arbeiten, in der Nähe der Gleise. Das sind Patrouillen, das sind aber auch Mitarbeitende rund um den Bahnhof. Wir haben auch bauliche Maßnahmen getroffen an sogenannten Hotspots.
So seien zum Beispiel Zäune bei bestimmten Streckenabschnitten gebaut worden, damit die Bahngleise nicht mehr so gut erreichbar sind. Außerdem verweisen Plakate an diesen Hotspots auf die telefonische Hilfe der dargebotenen Hand. Die Kampagne ist nun der nächste Schritt. Die Frage ist nur, warum erfolgt er erst jetzt, wenn die Schienensuizide schon länger ein Thema sind? Laut Katrin Amacker habe auch bei der SBB erst ein Umdenken stattfinden müssen.
Wir haben gemerkt, dass es nicht nur darum geht, zu tabuisieren, nicht zu erwähnen, aus Angst, es könnte jemand zur Nachahmung animiert werden. Wir haben gelernt von der Wissenschaft, dass es durchaus etwas bringt, wenn man öffentlicher das Thema in der richtigen Art und Weise thematisiert, und das hat uns schon ermuntert.
Die SBB und der Kanton Zürich sind bereits mit weiteren Kantonen im Gespräch. Ziel ist es, aus «Reden kann retten» eine nationale Kampagne gegen Selbstmorde zu machen.
Die Vorschusslorbeeren welken. In Rom blamiert sich die neue Bürgermeisterin. Diese Geschichte erzählen wir gleich. Zuerst zu Bettina Studer ins Nachrichtenstudio und zur Tatsache, dass es in der Schweiz im August wieder etwas mehr Arbeitslose gegeben hat.
Fast 143'000 Arbeitslose waren bei den Arbeitsvermittlungszentren eingeschrieben. Das sind fast 6'000 mehr als im Vorjahr, wie die Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft zeigen. Die gesamtschweizerische Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 3,2%. Noch höher liegt die Arbeitslosenquote in der Westschweiz und im Tessin. Dort sind 4,2% als Arbeitslose registriert. Wer eine Kaderausbildung bei der Schweizer Armee absolviert hat, kann sich diese bei einem Wirtschaftsstudium der Universität Zürich anrechnen lassen. Ab dem aktuellen Herbstsemester erhalten militärische Kader ab der Stufe Furier oder Feldwaibel 3 bis 6 ECTS-Punkte, wie das Verteidigungsdepartement mitteilt. Für einen Bachelorabschluss braucht es 180 Punkte. Solche Vereinbarungen gibt es bereits mit den Universitäten St. Gallen und Neuenburg sowie mit den Fachhochschulen. Geplant seien außerdem Abkommen mit weiteren Universitäten. Bei einem Zugsunglück in Nordspanien sind mindestens 4 Personen ums Leben gekommen. Der Personenzug, der zwischen Vigo in Spanien und dem portugiesischen Porto verkehrt, entgleiste nahe der Stadt Porriño in der spanischen Region Galizien, wie die Bahnbetreiberin mitteilt. Weshalb der Zug entgleiste, steht noch nicht fest. Die US-Luftverkehrsaufsicht warnt davor, das Samsung-Smartphone Note 7 in Flugzeugen zu nutzen. Die Behörde schreibt, Passagieren werde dringend davon abgeraten, das Gerät in Flugzeugen einzuschalten oder zu laden oder es im Gepäck aufzugeben. Samsung hatte zuvor eine Rückrufaktion gestartet. Der Hersteller räumte ein, dass das Note 7 beim Aufladen des Akkus überhitzen und Feuer fangen könne. Am Sonntag geht das Luzern-Festival für klassische Musik zu Ende. Bereits jetzt ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz. Insgesamt hätten knapp 78.000 Besucherinnen und Besucher die mehr als 100 Anlässe besucht, heißt es. Das entspreche einer Auslastung von 90%. Das Festival stand in diesem Jahr mit dem Thema Primadonna ganz im Zeichen der Frau. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.307 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.0967 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,29 Rappen. Das Wetter, meist scheint die Sonne, vor allem entlang des Juras und in den Alpen hat es zeitweise Wolken. Morgen lösen sich die Morgennebelfelder auf und es wird ziemlich sonnig. In den Bergen gibt es einige Quellwolken und lokal Platzregen. Es bleibt heute und morgen sehr warm bei 25 bis 29 Grad beizeits der Alpen.
Mittag.
Ein Erdbeben in Nordkorea, das lässt die Alarmglocken läuten. Auch die Erdstöße heute Nacht sind womöglich nicht auf natürlichem Weg entstanden, sondern wurden vielleicht durch einen Atombombentest ausgelöst. Darauf deuten Messdaten verschiedener Erdbebendienste hin und Nordkorea selbst bestätigt diesen Verdacht. Frage an unseren Experten für internationale Beziehungen, Fredrik Steiger, wie plausibel ist das?
Ich denke, es ist plausibel. Es fehlt zwar noch immer eine offizielle Bestätigung von einer unabhängigen Instanz, beispielsweise von der UNO-Atombehörde IAEA, aber die Art der Erschütterung und vor allem auch Satellitenbeobachtungen auf dem Atomtestgelände, zum Teil vor dem Test, lassen die Behauptung Nordkoreas, es habe einen Atomtest gemacht, in diesem Fall als plausibel erscheinen.
Und der letzte nordkoreanische Atombombentest, der war ja im Januar. Die Detonation heute war anscheinend noch stärker.
Ja, man geht in diesem Fall nach etwas divergierenden Angaben von 10 bis 20 Kilotonnen aus. Damit ist man bereits in der Größenordnung der Hiroshima-Bombe. Das heißt, Nordkorea macht bei seinem Atomprogramm Fortschritte. Es ist imstande, immer stärkere atomare Ladungen detonieren zu lassen.
Eine Atombombe muss man mit einer Rakete oder einem Flugzeug transportieren. Hat Nordkorea diese technologischen Möglichkeiten?
Sicher ist zumindest, dass Nordkorea in den letzten Monaten sehr, sehr viele Raketentests gemacht hat. Einige erfolgreich, andere nicht. Aber insgesamt gibt es auch hier Fortschritte. Die Reichweiten werden größer, die Präzision wird höher. Allerdings besitzt Nordkorea bislang noch keine Interkontinentalraketen, mit denen es beispielsweise auch die USA oder Europa erreichen könnte. Und vor allem, entgegen den eigenen Behauptungen, ist Nordkorea höchstwahrscheinlich noch nicht imstande, einen atomaren Gefechtskopf derart zu militarisieren, dass man ihn auf eine Rakete platzieren könnte und die man dann abfeuern könnte. Aber es ist sicher, Nordkorea arbeitet mit Hochdruck genau daran.
Entsprechend reagieren Staatschefs überall auf der Welt wie immer empört. Die UNO hat ihre Sanktionen ja immer wieder verschärft gegen Nordkorea, genützt hat alles nichts. Hat die internationale Gemeinschaft wirklich keinerlei Handhabe gegen dieses Regime?
Man hat relativ wenig Hebel. Das Regime ist ja schon isoliert, das Land ist schon extrem arm. Also wo will man da noch Druck aufsetzen? Entscheidend ist China. Es ist der einzige wichtige Handelspartner Nordkoreas. Es hat im Januar eingewilligt zu härteren Sanktionen, aber es setzt diese nicht konsequent durch. Und es ist unwahrscheinlich, dass China bereit wäre, den Druck derart massiv zu erhöhen, etwa indem die Öllieferungen ausgesetzt würden, damit das Regime tatsächlich ausgehungert würde.
Und gibt es ein Szenario, das denkbar wäre, in dem China dann doch irgendwann die Geduld verliert?
Im Moment sieht es nicht danach aus. China ist zwar sehr verärgert über Nordkoreas Atomprogramm, aber es will keinesfalls, dass das Kim-Regime in Nordkorea stürzt, denn es hat Angst, dass Nordkorea in einem solchen Fall sozusagen von Südkorea übernommen würde, also von einem Land, das mit den USA sehr eng verbündet würde, ist, und es hätte dann auch amerikanische und südkoreanische Soldaten, also aus chinesischer Sicht feindliche Soldaten, direkt an der Grenze.
Vielen Dank für diese Informationen, Fredrik Steiger.
Info 3 Mittag.
Weg mit dem Politfilz. Dieses Motto trägt die italienische Protestpartei Cinque Stelle von Erfolg zu Erfolg. Seit kurzem stellt die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo sogar die Bürgermeisterin der Hauptstadt Rom, Virginia Raggi. Doch anstatt wie angekündigt aufzuräumen mit Korruption und Vetternwirtschaft, richtet sie in Rom eher zusätzliches Chaos an. Die Fünf-Sterne verlieren deutlich an Glanz, findet Italien-Korrespondent Franco Battel.
Der Römer Stadtrat für Finanzen hieß letzte Woche noch Marcello Minenna. Gestern hieß er Raffaele de Dominicis und wie er morgen heißen wird, das wissen vielleicht die Götter auf dem Kapitol, dem Amtssitz von Bürgermeisterin Raggi. Raggi selber aber weiß es bestimmt nicht, denn sie hat den eben erst berufenen Finanzchef bereits wieder gefeuert. Er passe nicht zum Movimento Cinque Stelle. Der Geschasste, ein gestandener Staatsanwalt, ließ ausrichten, die Regierung Raggi sei ein Kindergarten. So geht es her und zu in Rom. Schon im Wahlkampf hinterließ die erst 38-jährige Anwältin den Eindruck, sie habe wenig Erfahrung, sei überfordert, mitunter wirkte sie geradezu naiv. Das bestätigt sich nun. Raggi schafft es nicht, im hochverschuldeten, von der Mafia verseuchten Rom aufzuräumen. Ja, sie schafft es nicht einmal, ein Regierungsteam zusammenzustellen. Das hat Grillo wohl von Anfang an gewusst und stellte ihr darum ein ganzes Heer von Aufpassern zur Seite. Die haben die Kakophonie auf dem Kapitol freilich nur vergrößert. Nun beginnt Raggi, sich frei zu schwimmen, entlässt auch Leute, die ihr die Aufpasser aufs Auge gedrückt haben. Doch selbst eine Raggi ohne Gängelband wird große, vielleicht noch größere Probleme haben. Die Zeitungen schreiben bereits, Beppe Grillo werde wohl bald den Schleudersitz betätigen, Raggi kurzerhand das Vertrauen entziehen oder sie aus dem Movimento ausschließen. Grillo ist da unzimperlich. Er schickt Leute gern auf seinem Blog mit einer dürren Notiz in die Wüste. Grillo hat ganz offensichtlich wenig Lust, sich mit dem klein-klein mühsamer täglicher Regierungsarbeit rumzuschlagen. Viel lieber rüttelt er von außen an dem Palazzi, als selber drin zu sitzen. Der krachende Fehlstart von Bürgermeisterin Raggi wird Spuren hinterlassen. Wer darauf gehofft hatte, dass Grillos Leute Rom regieren können, unaufgeregt, sachlich, umsichtig, vernünftig, sieht sich getäuscht. Ob sich das Movimento damit bereits entzaubert hat, ist trotzdem fraglich. Zu viele Italienerinnen und Italiener sind von den traditionellen Parteien, von Berlusconi oder Renzi, derart enttäuscht, dass sie versucht sein werden, weiter auf jene zu setzen, die attraktiv poltern, auch wenn sie darüber hinaus wenig bis gar nichts zu bieten haben.
Info 3 ist das schlanke Infomagazin von Radio SRF. News gibt es jederzeit auch auf der SRF-App. Im Studio heute waren Daniel Hubacher und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.